SWR 2 Lesenswert Magazin.
Sie hören das SWR 2 Lesenswert Magazin heute mit Alexander Wassner und mit Helge Schneider.
Mama, ich hab dich richtig lieb.
Helge Schneider hat heute Geburtstag. Er wird 65 und dazu hat er ein neues Album herausgebracht. Ich finde es das Lustigste seit langem. Helge Schneider ist komisch, intelligent, literarisch und musikalisch versiert. Genau die richtige Besetzung für unsere literarische Stunde heute. Und auch sonst nur Highlights in der Sendung. Die Autobiografie von Paul Maar, dem Erfinder des Sams, von Elena Ferrante, den ersten großen neuen Roman seit langem. Und wir reden über Kurt Schwitters. Das ist genug Unsinn für eine Stunde. Einer muss schließlich vernünftig sein und das kann nur Helge Schneider. Also, alles Gute zum Geburtstag.
Papa war im Stammlokal, hat Karten gespielt. In der Schule war ich nicht so oft gesehen. Meine Mama konnte mich immer verstehen. Rechnen, schreiben, lesen war nicht meine Sache. Ich fand alles, bis auf Malen, Kacke. Eines Tages zog ich von zu Hause aus, kaufte mir ein Auto, nun ist die Geschichte aus.
Helge Schneider, falls er sich wirklich was zum Geburtstag wünscht, könnte er ja das Sams fragen, das rotzfreche grüne Wesen im Taucheranzug. Denn das Sams hat, wie gesagt, Wunschpunkte auf dem ganzen Körper. Aber wahrscheinlich wissen das sowieso die meisten Hörer. Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Der Erfinder des Sams ist Paul Maar, Jahrgang 1937. Er lebt in Bamberg und gehört zu den erfolgreichsten Kinderbuchautoren in Deutschland. Gerade ist ein neuer Sams-Band erschienen. Das Sams und der blaue Drache heißt er. Unter swr2.de haben wir übrigens einen Beitrag dazu verlinkt. In einem anderen brandneuen Buch aber wendet sich Paul Maar an eine erwachsene Leserschaft. Wie alles kam, so heißen die berührenden Erinnerungen an seine Kindheit in den letzten Kriegs- und ersten Nachkriegsjahren in Unterfranken. Wenn man sie liest, dann wird einem klar, warum Paul Maar eine Figur wie der Sams einfach erfinden musste. Das meint meine Kollegin Anja Höfer.
Alle Kinder lieben das Sams, denn es ist, ähnlich wie seine ältere Kinderbuchstarschwester Pippi Langstrumpf, selbstbewusst, vorlaut und extrem lustig.
Wenn einer errät, dass man ein Sams ist, dann gehört ihm das Sams und dann muss man das Sams auch bei sich wohnen lassen und ihm zu essen geben.
Das ist unmöglich. Außerdem habe ich keine Ahnung, was Samse essen.
Alles, Papa, alles. So ein Hut schmeckt beispielsweise sehr lecker.
Also das ist ja unerhört.
Mit dem Sams schuf Paul Maar eine außergewöhnlich starke und mutige kindliche Figur. Liest man seine Kindheitserinnerungen, dann erscheint das Sams wie ein Gegenentwurf zum eigenen jungen Ich. Ein schüchterner, unsicherer Junge, der aus Furcht vor Bestrafung alles richtig machen will. Bis heute ist der Autor davon geprägt.
In Gesellschaft verhalte ich mich möglichst unauffällig. Das war meine kindliche Strategie gewesen, nicht die Aufmerksamkeit und den Unwillen des Vaters auf mich zu lenken, mäuschenstill in einer Zimmerecke mit der Tapete zu verschmelzen. Ich habe ein schlechtes Gewissen in Situationen, in denen ich souverän sein sollte, und versuche es allen recht und keine Fehler zu machen. Gewöhnlich widerspreche ich nicht, wenn ich anderer Meinung bin als ein Gesprächspartner. Denn das hätte mir in meiner Kindheit leicht eine Ohrfeige einbringen können.
Der Autor einer der berühmtesten Kinderbuchfiguren hatte selbst keine glückliche Kindheit. Paul Maars leibliche Mutter stirbt 7 Wochen nach seiner Geburt. Die zweite Frau des Vaters wird ihm zur eigentlichen Mutter. Es ist ein liebevolles Verhältnis. Viel schwieriger ist allerdings die Beziehung zum Vater. 6 Jahre ist dieser Vater durch Krieg und Gefangenschaft abwesend. Nach seiner Rückkehr hat sich der Sohn von ihm entfremdet. Auf die Zurückweisung reagiert der Vater mit körperlicher Gewalt.
Ich schrie viel lauter, als es meinen Schmerzen entsprach, weil ich hoffte, mein schreckliches Geschrei würde meinen Vater besänftigen. Gleichzeitig verachtete ich mich, weil ich seine Verachtung spürte, Über einen Sohn, der die Schmerzen nicht stoisch, stolz und ohne ein Wort der Klage aushielt, wie die Indianer in meinen Karl-May-Büchern, sondern flennte wie ein Mädchen.
Diese traurige Vater-Sohn-Geschichte von Zweien, die ein Leben lang nicht mehr wirklich zusammenfinden, bildet einen großen Erzählstrang in Paul Maas berührendem Kindheitsroman. Angesiedelt in Schweinfurt und Oberteres, den unterfränkischen Orten, an denen Paul aufwächst, erzählt er sehr plastisch vom Leben in der deutschen Provinz während der letzten Nazi-Jahre und der frühen Nachkriegszeit. Die Erinnerungen an Bombardierungen und Luftschutzkeller, an Familie, Volkssturm und Wiederaufbau folgen keiner klaren, linearen oder chronologischen Erzählstruktur, sondern sind lose nebeneinander gesetzt.
Schön wäre es, wenn sich Erinnerungen wie an einer Perlenschnur von der frühesten Kindheit bis in die Jetztzeit aneinanderreihen würden. So ist es aber nicht. Erinnerungen sind keine Tagebücher. Eher sind es verstreute große und kleine Pfützen nach einem Starkregen. Schafft man es, mit einem Stock eine Furche zu einer benachbarten Pfütze in die feuchte Erde zu ziehen, verbindet sich der Inhalt der einen mit der anderen zu einer starken Erinnerung. Die meisten Pfützen bleiben aber isoliert.
Dass man Paul Maar so gerne zu seinen Erinnerungspfützen folgt, liegt auch an seiner wunderbar klaren und völlig schnörkellosen Sprache, die er jahrzehntelang an seinen großartigen Kinderbüchern geschult hat. Er braucht nur ein paar Sätze, einige präzise Beobachtungen, um die dörfliche Nachkriegswelt wieder lebendig werden zu lassen. Auch die Geborgenheit, die er bei seinen Großeltern empfand.
Als ich Jahrzehnte später den Film »Die Truman Show« sah, erinnerte er mich stringent an meine Kindheit in Oberteres. Eine heile Welt mit den immer gleichen Ritualen und immer freundlichen Nachbarn. Nur, dass der Truman aus dem Film, ohne es zu wissen, der Hauptdarsteller einer Fernsehshow ist und die freundlichen Nachbarn alle angestellte Schauspieler sind. In Oberteres war das Personal immerhin echt.
Wie alles kam, ist auch ein Buch über tiefe Freundschaften und die große Liebe. Die fand Paul Maar schon früh in Nele, geborene Ballhaus, Schwester des berühmten Kameramanns Michael Ballhaus. Sie ist das einzige Mädchen in seiner Klasse, hat den Motorradführerschein und kommt aus einer bohemhaften Theaterfamilie. Eine Welt, die Paul Maar sofort fasziniert und die ihn auf die künstlerische Bahn bringt. Erst bildende Kunst, dann das Schreiben. Das Kapitel über Nele gehört zu den Höhepunkten dieses großartigen Erinnerungsromans. Zumal Paul Maar auch ganz offen über die Gegenwart berichtet, die von der Alzheimer-Erkrankung seiner Frau geprägt ist.
Vor einem Jahr, als sie noch ganze Sätze formulieren konnte, sagte sie: »Wenn ich deine Hand halte, fühle ich mich sicher. Seitdem schlafen wir Hand in Hand ein. Dabei gewinnt nicht nur sie, auch mir gibt es viel.« Wenn nach einem Abend am Schreibtisch meine Gedanken immer noch um den Text kreisen, legt sich meine Anspannung, sobald ich ihre Hand ergreife. Eine innere Ruhe erfasst mich und ich schlafe neben ihr ein.
Es ist kein leichtes Leben, das der große Kinderbuchautor Paul Maar hier schildert. Und dennoch scheinen sehr viel Trost und Lebensfreude aus diesem warmherzigen Buch.
Anja Höfer über Paul Maar, wie alles kam. Das Buch ist bei S. Fischer erschienen und kostet 22 Euro. Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Wir werden jetzt ganz international. Die Band Krang Bin sagt zu ihrem Lied Pelota: Eine texanische Band mit einem thailändischen Namen, die ein Lied auf Spanisch singt, das lose auf einem japanischen Film basiert. Hören Sie selbst.
Thank you.
Denis Laferrière, Jahrgang 1953, ist in Kanada einer der bekanntesten Schriftsteller. Aufgewachsen ist er auf Haiti unter der Diktatur der Duvaliers. Im Alter von 23 Jahren emigrierte er nach Montreal. Sein Debüt, die Kunst, einen Schwarzen zu lieben, ohne zu ermüden, hat in den USA spätestens seit der Verfilmung 1990 Kultstatus. 2013 ist der mehrfach ausgezeichnete Denis Laferrière als zweiter Schwarzer in die renommierte Académie Française gewählt worden. Sein neuer Roman, der in Deutschland jetzt erscheint, heißt »Ich bin ein japanischer Schriftsteller«. Im Original ist er bereits 2008 erschienen. In Deutschland trifft dieser Roman jetzt mitten in die hitzige Diskussion um Identität und kulturelle Aneignung. Die Rezensentin Nora Karches meint, die Lektüre könnte in dieser Diskussion durchaus helfen und deswegen haben wir es zum Buch der Woche ernannt.
Denis Laferrières Roman »Ich bin ein japanischer Schriftsteller« ist ein erstaunlicher Text. Ein Sturz ins Bodenlose. Ein Roman über die Entstehung eines Romans, in dem ein schwarzer Mann in Montreal sich als ein japanischer Schriftsteller begreift. Dabei erweist sich die Geschichte immer wieder als Teil einer weiteren Geschichte. Den festen Boden der Realität erreicht man beim Lesen scheinbar nie. Doch der Reihe nach. Der Protagonist des autofiktionalen Romans begegnet uns als ein Mann, der sich für eine Existenz in der Horizontalen entschieden hat. Sein Leben als Schriftsteller findet in erster Linie an zwei Orten statt. In der Badewanne, dort liest er, und im Bett, dort schreibt er. Wenn er doch mal rausgeht, dann gibt er Statements zu seinem neuen Buchprojekt, selbst beim griechischen Fischhändler.
Nur um seine Reaktion zu prüfen, warf ich ihm beim Hinausgehen zu: »Ich bin ein japanischer Schriftsteller.« Jetzt schaute er mich wieder an. »Was heißt das? Haben Sie die Nationalität gewechselt?« »Nein, das ist der Titel meines neuen Buchs.« Er warf seinem Gehilfen einen leicht verunsicherten Blick zu. »Dürfen Sie das überhaupt?«
Mit seinen Vorstellungen von kultureller Identität sorgt der Ich-Erzähler selbst im weltoffenen Kanada für Irritationen. Denn auf die Frage, ob er ein haitianischer, karibischer oder frankophoner Schriftsteller sei, hat er stets dieselbe schräge Antwort parat. Für ihn entspreche seine Nationalität der seines Lesers oder seiner Leserin. Und wenn man ihn in Japan lese, dann mache ihn das allein bereits zu einem Japaner. Kurios komische Alltagsszenen wechseln von nun an mit Passagen essayistischer Reflexion.
Das Klischee steht mit Sicherheit über jeder Moral. Es ist da, rund, geheimnisvoll und ewig. Es schaut uns lächelnd an. Mit einem Klischee kann man selbst nichts anfangen, außer es dem Absender zurückzuschicken. Ein toter Punkt. Das Klischee durcheilt Zeit und Raum in Lichtgeschwindigkeit. An seinem toten Punkt tritt immer Schweigen ein.
Während der Ich-Erzähler noch sinniert und für sein Buch recherchiert, indem er in Montreal für 25 Cent Frauenzeitschriften mit Artikeln über Japanerinnen kauft, berichtet die erste hippe Kulturzeitschrift aus Tokio über den schwarzen Schriftsteller. Weiterhin hat der keine einzige Zeile geschrieben. Doch in Japan, so erfährt man gegen Ende des Romans von der japanischen Sängerin Midori, hat der Roman bereits eine Mini-Revolution ausgelöst. Spätestens als dann noch ein japanischer Offizier verkündet, er sei ein koreanischer Soldat und sich Midori, die bei Denis Laferrières Protagonist eben noch im Zimmer stand, als dessen Hirngespinst entpuppt, verliert man endgültig den Boden unter den Füßen. Schon beim Lesen des Titels »Ich bin ein japanischer Schriftsteller« kommt man nicht umhin, an den Vorwurf der kulturellen Aneignung zu denken. Und in der Tat, das Buch ist gerade erst aufgeschlagen, da steht da schon die anfangs zitierte Frage: Dürfen Sie das überhaupt? Denis Laferrière hat sie im französischen Fernsehen vor kurzem selbst beantwortet. Eine neue Welt zu erschaffen, sei doch die Aufgabe von Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Seine Bücher zumindest beginnen immer mit einem Traum, sagt er. Ein Traum von einer Welt, in der ein auf Haiti geborener schwarzer Mann ein japanischer Schriftsteller sein kann. Nur wenn wir aufhören, uns selbst und uns gegenseitig ständig zu etikettieren, kommen wir an in der Post-Racial Society. Und tatsächlich, während wir uns scheinbar noch in Identitätsfragen verheddern, gelingt es Denis Laferrière in den besten Momenten von ich bin ein japanischer Schriftsteller, eine Fackel in diesem gewaltigen Raum zu entzünden, in dem bisher noch niemand gewesen ist. Die Frage, von wo sprichst du, also die Frage, die wir heute zuerst stellen, wenn es um Identität geht, dreht er einfach um. Und von wo liest du? Er hält uns den Spiegel vor. Rassistische Vorurteile wirbelt er so lange durch die Luft, bis er sie als das entlarvt hat, was sie sind. Absurd. Und so wird deutlich, zwischen sogenannten essentialistischen Definitionen von kultureller Identität auf der einen und identitärer Überdetermination auf der anderen Seite geht Daniela Ferrière einen dritten Weg. Er weist sich damit als ein bedeutender, aber in Deutschland noch viel zu unbekannter Schriftsteller aus. Der kleine Heidelberger Verlag, das Wunderhorn, veröffentlicht den im Original vor 12 Jahren erschienenen Roman nun genau zum richtigen Zeitpunkt, in einer gelungenen Übersetzung von Beate Till. Man kann die Relevanz von »Ich bin ein japanischer Schriftsteller« nicht hoch genug hängen. In Daniela Ferrière verbindet sich die intellektuelle Schärfe einer Zadie Smith mit der Imaginationskraft eines Jorge Luis Borges. »Ich bin ein japanischer Schriftsteller« ist ein mit allen diskurstheoretischen Wassern gewaschener Roman, der bei alledem ein zugänglicher, witziger und nach allen Seiten offener Text bleibt. Die lockere Gliederung in Mikroerzählungen erlaubt es, zu- und auszusteigen, wie man möchte. In der überhitzten Debatte um Identität wirkt der Roman heute wie eine Ladung frischer Sauerstoff.
Nora Karches über Daniela Ferrière, »Ich bin ein japanischer Schriftsteller«, erschienen im Verlag des Wunderhorn. Die Übersetzung hat Beate Till gemacht. Das Buch kostet 22 Euro und ist unser Buch der Woche und außerdem auch noch Platz 1 der SWR-Bestenliste. Wir spielen jetzt Salt, eine neue Platte. Black Is. Keiner weiß, wer hier wirklich spielt. Es sind wohl englische Musiker und sie wehren sich mit diesem Album gegen die Ermordung von George Floyd. Man kann das Album im Internet frei herunterladen. Black Is. Das ist das Titelstück und es enthält die Zeilen, wir wissen alle, schwarz sein ist schön, aber jetzt weißt du auch, schwarz ist Exzellenz, in mir und dir. Schwarz glänzt und ist neu, ist älter als die Erde, alles gleichzeitig, süß ist es, unser ist es, Liebe, Gott, wir können die Veränderung schaffen.
We all know, black is beautiful. You know, well now you do. Black is excellent. Two. In me, in you. Black is shiny and new. And black is older than Earth. All at the same damn time. Black is sweet. Black is ours. Black is love. Black is God. God is us.
Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Elena Ferrante. Seit ihrer neapolitanischen Saga ist die geheimnisvolle Autorin eine Bestseller-Garantin. Ihre Identität ist bis heute unbekannt. Elena Ferrante ist ein Pseudonym. In den letzten Jahren ist außer der neapolitanischen Saga ihr Frühwerk erschienen. Der Erfolg ist ungebrochen und an diesem Wochenende erscheint endlich nach 5 Jahren der erste neue Roman. Das lügenhafte Leben der Erwachsenen, und das hat meine Kollegin Anja Brockert gelesen. Anja, der Titel ist hier etwas sperrig. Kannst du erklären, worum es geht und wo für dich das Herz des Romans schlägt? Bei italienischen Romanen muss ja immer irgendwo ein Herz schlagen.
Ja, das stimmt. Es ist ein Roman über das Erwachsenwerden, über das Entdecken der Sexualität, über das Entdecken von Lügen und Bosheit und deren zerstörerische Kraft. Ich erzähle mal kurz, worum es so geht.
Sehr gerne.
Die Ich-Erzählerin heißt Giovanna. Sie erinnert sich an ihre Pubertät. Sie ist aufgewachsen als ein behütetes Einzelkind in einer glücklichen, bildungsbürgerlichen Familie in Neapel. Natürlich wieder Neapel. Beide Eltern sind Lehrer. Und es tut sich der erste Riss in ihrem Verhältnis zu den Eltern auf, als sie ein Gespräch der beiden belauscht, in dem der Vater sagt, Giovanna werde ihrer boshaften, hässlichen Tante Vittoria immer ähnlicher. Damit beginnt das Buch. Ein fulminanter Einstieg, denn es ist wie ein Fluch für dieses Mädchen. Diese Tante, die Schwester des Vaters, ist quasi verfemt. Die Eltern wollen seit Jahren nichts mehr mit ihr zu tun haben und das stachelt natürlich die Neugier dieses Mädchens an. Ja, sie geht dann zu dieser Tante, sie lernt das Neapel der Armen kennen, aus dem ja auch der Vater ursprünglich stammt. Sie ist davon total fasziniert und gerät gewissermaßen in die Fänge dieser derben und rotzigen Tante Vittoria, die ihr auch einiges über Sex erzählt und die sie auch auffordert, ihre Eltern mal ein bisschen kritischer anzuschauen. Und dann werden einige massive Lügen in ihrer Familie aufgedeckt. Giovanna beginnt selbst zu lügen und das sogar zu genießen. Auch das gehört hier zum Erwachsenwerden. Das Ganze spielt in den 90er Jahren, also etwas später als die ersten Bände der neapolitanischen Saga. Aber es ist ähnlich sinnlich und süffig zu lesen.
Ein italienischer Kritiker hat mal geschrieben, dass man beim Lesen dieses Buchs die beiden genialen Freundinnen, so hieß der erste Band dieser neapolitanischen Saga, völlig vergessen würde. Man wäre ja jetzt nur noch bei Giovanna, bei der Heldin, deren Familie dabei durcheinander gerät. Wie ist denn das? Ging dir das so?
Nee, mir ging das nicht ganz so. Also die Saga schwang bei mir immer mit, obwohl die Giovanna eine eigenständige, starke Figur ist. Aber man erkennt natürlich einige Themen wieder. Also die Milieuunterschiede, die ja auch in der Saga so eindrücklich beschrieben
werden. Das ist ja auch
werden.
Das große Thema von Neapel.
Ganz genau. Also diese Gerüche, die derbe Sprache, die Flüche, die Aggressionen in den armen Vierteln. Hier in diesem Buch, nur eine kleine Episode, ist es übrigens die Tante Vittoria, die aggressiv ist. Die sticht nämlich in einer Szene einem Jungen eine Schere ins Bein oder rammt sie sozusagen rein, weil sie meint, dass er über sie gelacht hat. Und Giovanna wird das später nachmachen. Sie rammt einem Mitschüler, der über sie gelästert hat, einen spitzen Stift in den Arm. Also das heißt, sie erfüllt die Voraussage des Vaters in mehrerlei Hinsicht.
Ist ja auch so dieses neapolitanisch affektgeladene.
Es geht auch hier, wie in der Saga, auch um die bösen und zerstörerischen Kräfte, die Figuren entwickeln können, auch aus Eifersucht. Es geht, wichtiges Thema, auch um das Hocharbeiten ins Bildungsbürgertum aus dem armen Milieu hinaus. Das wird hier unter anderem an der Figur des Vaters angespielt. Was fehlt im Vergleich zur Saga, ist dieses Spannungsmoment, das sich damals aus diesen unterschiedlichen Charakteren und Lebenswegen der beiden Freundinnen Lila und Leno ergab. Das war ja wirklich das Spannende, dieser Vergleich auch. In diesem Roman ist es vor allem eine zentrale Figur, in der sich die Spannungen sozusagen und deren, in der sich sozusagen die Spannungen entwickeln und deren Entwicklung wir verfolgen. Insgesamt ist dieses Buch, glaube ich, ein bisschen schwächer als die Saga.
Ah, endlich, endlich. Die ganze Zeit warte ich schon drauf, weil das, was du erzählst, finde ich ja jetzt so, dass ich dieses Buch echt gerne gelesen hätte, aber das war nicht das Buch, das vor mir lag, als ich das jetzt die letzten Tage da hatte. Ich fand es ziemlich langweilig. Ich hatte das Gefühl, es passieren immer winzige Ereignisse, um die sich dann eine unendlich lange Debattiererei, Reflektiererei und sonst was gedreht hat. Am allerschlimmsten fand ich das Motiv eines Familienarmbands, das immer mal entweder der Großmutter gehört hat oder eben dieser Tante Vittoria, die es verschenken wollte und so weiter. Und jedes Mal, wenn dieses arme Armband wieder irgendeine neue, was weiß ich, Besitzerstufe erklommen hat, dann wurde das 20 Seiten lang ausgewalzt. Irgendwie fand ich das alles nicht so toll.
Also mir ging es nicht so. Ich gebe zu, die Armbandgeschichte ist ein bisschen ausgespielt, ausgereizt. Das Motiv wird überstrapaziert. Ich finde aber, es gibt in diesem Buch doch einige interessante Unterströme und es ist ein spannendes Figurenarsenal, das sie hier auffährt. Also die Figur der Vittoria ist wirklich toll in dieser ganzen Rauheit und Rachsucht, ihrem Besitz ergreifen und manipulieren. Wir erfahren außerdem, wie junge Männer mit Mädchen umgehen, sie zu ihrem Besitz erklären, wogegen sich Giovanna übrigens sehr klar wehrt. Andere nicht. Dann haben wir dieses Gegenspiel zwischen einer vordergründig heilen und warmen Welt der Bildungsbürger, die sich aber als pure Lüge entpuppt, Und auf der anderen Seite die Umgebung von Vittoria, in der es rau zugeht, aber irgendwie auch wahrhaftiger. Und wir haben ganz wichtig die Entwicklung der Giovanna-Figur durch einen sanften jungen Theologiestudenten, in den sie sich verliebt.
Das alles steuert so langsam auf die Entjungferung zu, die dann auf einmal zu, ich weiß nicht genau, ob man jetzt diesen Plotpoint verraten soll, aber sie muss dann lügen in diesem Zusammenhang und diese Lüge, die sie dann begeht, ist auf einmal sowas wie ein Initiationsritus, dann ist sie auch erwachsen, weil jetzt kann sie lügen. Mhm. Also ich hatte jetzt auch noch kurz überlegt, das ist jetzt ein kleiner Seitenweg. Gibt es eigentlich viele Deflorationsromane? Ist das ein festes Genre?
Habe ich noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Ich würde aber sagen, gut, es steuert darauf hin, das ist ihr natürlich wichtig und in dem Umfeld entstehen auch einige Lügen, das ist schon wahr. Nichtsdestotrotz, dieser Theologiestudent, auf den ich nochmal kommen möchte, der ist sehr wichtig, weil er nämlich ihren Geist anregt. Natürlich hätte sie auch gerne eine körperliche Beziehung zu ihm, das passiert dann aber nicht aus Rücksicht auf dessen Freundin, mit der sie auch befreundet ist und so weiter. Sie will diese Beziehung schützen. Deswegen gibt sie sich ihm nicht hin, aber sie, da kommt nochmal eine andere Ebene ins Spiel. Sie diskutiert mit ihm auch viel über Gott und Glaube, sie liest die Evangelien und sozusagen er entwickelt ihren Geist mit. Also das ist schon auch nochmal ein Thema in diesem Roman.
Gut, das ist ein hintergründiges Thema und es kann sein, dass mir plotorientierte Menschen das ein bisschen abhanden gekommen ist. Noch ein großes Manko und jetzt spiele ich meinen größten und schärfsten Trumpf aus. Da taucht ja überhaupt kein Neapel auf.
Also, die Stadt wird hier weniger atmosphärisch beschrieben als in der Saga, das gebe ich zu. Also nur in wenigen skizzenhaften Beschreibungen, also von heruntergekommenen Häusern, vom Inneren der Wohnung und so. Trotzdem ging es mir so, dass ich mit Vittoria in ihrem Cinquecento durch die Stadt gekurvt bin. Ich war auch mit in diesem Gemeindesaal, in dem Vittoria viel ist, in dem Armenviertel, wo dann beim Bazar getanzt wird. Oder im Gegensatz in dem eleganten Haus der wohlhabenden Geliebten des Vaters. Auch das ist ja nur Apel, dieses Oben und Unten. Also das wird schon spürbar. Aber insgesamt, gebe ich dir recht, stehen hier die seelischen und die familiären Verstrickungen im Vordergrund. Das ist richtig.
Ist es jetzt so ein bisschen der Mythos Neapel oder ist es die Form des Romans, der dieses Buch ganz sicher auch wieder in die Bestsellerlisten katapultiert?
Ich glaube, es entspinnt sich eine spezielle Atmosphäre in diesem Roman. Die ist manchmal so ein bisschen schwül, wenn es um Sex geht. Ein Junge öffnet die Hose und es riecht nach Latrine. Es wird beklemmend, als die Familie zerbricht und das gute Bild von den Eltern zerbricht, wo sie auch die Einsamkeit von Vittoria erkennt. Giovanna selbst rutscht ab. Sie zieht sich eine Zeit lang ziemlich nuttig an. Da beschreibt Ferrante die ganzen Seelenstürme eines Teenagers und eines Trennungskindes auch psychologisch ganz gut, finde ich. Ich würde mich nicht wundern, wenn es eine Fortsetzung geben würde. Das ist schon richtig. Und wenn Ferrante an den großen Erfolg ihrer Saga anknüpfen würde. Die Fäden jedenfalls sind ausgelegt.
Vielen Dank, Anja Prockert. Das lügenhafte Leben der Erwachsenen heißt das neue Buch von Elena Ferrante. Es ist bei Suhrkamp erschienen. Wir waren uns einig, es ist etwas schwächer als die neapolitanische Saga. Aber Anja Prockert fand es doch besser als ich. Entscheiden Sie selbst. Sie hören das SWR 2 Lesenswert-Magazin, heute mit Alexander Wasner. Und wir kommen noch einmal zu dem, dem man heute einfach gratulieren muss, Helge Schneider, zum 65. Geburtstag.
1, 2, 3, 4. Ein Geburtstagslied. Wenn du Geburtstag hast, dann back ich einen Kuchen, einen schönen Kuchen, nur für dich allein. Wenn du Geburtstag hast, dann tu ich dich besuchen. Ich schell zweimal, ich komme nicht allein. Denn ich hab den schönen, leckeren Kuchen, ja den schönen Kuchen für dich, mein Schatz, dabei. Du musst ihn versuchen, meinen leckeren Kuchen. Ich hab ihn allein gebacken, hab auch schon probiert. Solo. Der schmeckt lecker, besser als vom Bäcker. Er ist nicht sehr groß, so ungefähr wie ein Kloß. Du stehst in der Türe, während ich probiere, denn ich lass den Kuchen plötzlich nicht mehr los. Du musst dich beeilen, willst du noch was haben, denn ich stopf den Kuchen in mich hinein. Ach, was ist denn lecker? Lecker als vom Bäcker. Du kriegst von dem Kuchen leider nichts mehr ab.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Geburtstagskind.
Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Warum muss Helge Schneider eigentlich in einer Literatursendung gewürdigt werden? Das liegt nicht am Katzenklo, das liegt nicht an der singenden Herrentorte, das liegt an den Gesprächen mit Alexander Kluge. Jetzt im Lockdown führten die beiden Corona-Dialoge, die zum schönsten und absurdesten gehören, was das Internet zu bieten hat. Helge Schneider begann in den 70er Jahren bei Peter Burschs Bröselmaschine. Dann wurde er bekannt als singende Herrentorte und wurde zum Star durch ein Lied namens Katzenklo. Das muss man erstmal fertig bekommen. In einer Zeit, in der wir glauben, vernünftig zu sein, greift der Blödsinn immer weiter um sich. Helge Schneider dagegen hält den Blödsinn hoch und verschafft sich und uns damit erstaunlich viel Gedankenfreiheit. Wir können uns und ihn beglückwünschen.
Ich setz mein Herz bei Ihnen rein, dann bin ich nicht mehr so allein. Ich hoffe, du rufst mich bald an, weil ich nicht länger warten kann. Ich setz mein Herz bei Liebe rein, denn du bist ja mein Sonnenschein. Wo ist denn nun mein schöner blauer Kram? Ach, der ist bei Instagram. Ach, es tat so schrecklich weh, neulich bei mobile.de. Ich musste mein Auto verkaufen und zu Fuß zur Arbeit laufen. Kennt ihr denn schon meinen neuen Look? Bewundern könnt ihr ihn bei Fitzefatzebuck. Ich glaub, ich geh in die Mongolei. Was soll ich denn bei Spotify? Ich setz mein Herz bei eBay rein. Da bin ich nicht mehr so allein. Ich hoffe, du rufst mich bald an, weil ich nicht länger warten kann. Ich setz mein Herz bei eBay rein, denn du bist ja mein Sonnenschein. Ja, ich glaub, ich find dich nett, ich komm zu dir ins Internet.
Helge Schneider als einen zu bezeichnen, der das Erbe der Dadaisten auch nach 100 Jahren noch hochhält, ist wahrscheinlich nicht ganz weit hergeholt. Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin und wir bleiben dadaistisch oder wir werden es jetzt geradezu. Anna Blume. Anna Blume kennen Sie? Und die Ursonate? Diese beiden Texte jedenfalls fallen einem wohl zuerst ein, wenn der Name Kurt Schwitters genannt wird. 1887 geboren, lebte er in Hannover, Norwegen, England. Dadaist trifft es nur am Rande. Kurt Schwitters war Künstler, Typograf, Baumeister, Hans Dampf und nebenbei selten alleine. Nicht nur was die Kunst, sondern auch was die Liebe angeht. Stoff genug für einen Roman. Ulrike Dresner, genau, Lyrikerin, Autorin, eine, die die Welt in Kunst fassen will. Ihre Netzseite ist überschrieben, Ulrike Dresner poetisiert die Welt. Und es steht dort, dass es bei Schwitters um die Kunst in dunklen Zeiten geht. Das erleben wir auch gerade. Also der ideale Moment für einen Roman von Ulrike Dresner über Kurt Schwitters, oder? Beate Tröger hat den Roman gelesen und gebeten, dass wir uns am Anfang erstmal einhören. Kurt Schwitters an Anna Blume, eingelesen von Rolf Hüffer.
An Anna Blume. O du, Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe dir. Du, deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir? Das gehört beiläufig nicht hierher. Wer bist du, ungezähltes Frauenzimmer? Du bist. Bist du? Die Leute sagen, du wärest. Lass sie sagen, sie wissen nicht, wie der Kirchturm steht. Du trägst den Hut auf deinen Füßen und wanderst auf die Hände. Auf den Händen wanderst du. Hallo, deine roten Kleider in weiße Falten zersägt. Rot liebe ich, Anna Blume, rot liebe ich dir. Du, deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir. Das gehört beiläufig in die kalte Glut. Anna Blume, rote Anna Blume, wie sagen die Leute? Preisfrage. Erstens, Anna Blume hat ein Vogel. Zweitens, Anna Blume ist rot. Drittens, welche Farbe hat der Vogel?
An Anna Blume entstand 1919. Im Juni 1920 wurde es von dem Verleger Paul Stegemann an Hannovers Litfaßsäulen plakatiert. Modernes Marketing vor 100 Jahren. Gedicht und Autor erlebten einen beispiellosen Durchbruch. Bis heute zählt Kurt Schwitters auch als bildender Künstler zu den wichtigsten des 20. Jahrhunderts. Zunächst als enthusiastischer Mitstreiter des Dadaismus entwickelte Schwitters unter dem Begriff März ein Werk, in dem die Unterscheidung zwischen Kunst und Leben hinfällig werden soll. Er unterscheidet auch nicht mehr zwischen hoher und Unterhaltungskunst. Drei sogenannte Märzbauten errichtete der Künstler, Casanova und Exzellent Schwitters. Gesamtkunstwerke mit überbordender Komik und heiligem Ernst. Ulrike Dresners Roman Schwitters setzt ein im Jahr 1936 in Hannover. Schwitters, der subversive Künstler, ist den Nationalsozialisten schon lange ein Dorn im Auge.
Also doch, das Geräusch kommt näher. Eben noch lag die Straße still in der Vormittagssonne. Erneut unterbricht er die Arbeit und blickt in den Spiegel am Fensterrahmen.
Ein starker Anfang. Das näher kommende Geräusch ist das eines Möbeltransporters in Hannover in der Waldhausenstraße, wo Kurt Schwitters mit seiner Frau Helma in einer Villa lebt. Der Transporter holt Möbel der jüdischen Nachbarn ab. Das totalitäre Naziregime setzt sich aufs Brutalste ins Unrecht. Wer bedroht ist und fliehen kann, flieht.
Er war entartet. Man konnte dieser Tage viel Schlechtes auf einmal sein. Im Juni 1933 waren Grafiken von ihm in der Zersetzungsausstellung in Stuttgart gezeigt worden. In einer Schau namens Entartete Kunst mussten im Herbst desselben Jahres in Dresden sein März und sein Ringbild an die Wand. Niemand mehr gab ihm Aufträge als Typograf oder Künstler oder Grafiker oder Werber oder Schriftsteller oder Unterhalter oder Mensch. Reichsbürger Kurt Schwitters, geächtet, arbeitslos.
Ulrike Dresner erzählt von den letzten 12 Lebensjahren eines Mannes, der einst sein bürgerliches Fundament zerschlagen hatte und zum Enfant terrible der deutschsprachigen Kunstszene zwischen zwei Weltkriegen wurde. Zugleich sucht sie eine freie und spezifische Sprache für dieses Leben und Werk zu finden, die sich mimetisch an Schwitters Denken und Schaffen, an sein inneres Erleben und seine Zerrissenheit annähert.
Schwanke Kurt, Zaudermensch, seine Vergangenheit war Ausland geworden. Früher war London Ausland gewesen, was war es jetzt? Auch die Zeiten schwankten, das Jetzt wollte nicht bleiben, die Gedanken kreisten sorgenvoll um die Zukunft, Erinnerungen drängten herbei, Kurt, altes Boot in löchrigen Boots. Denken war sinnlos.
Der Filou Schwitters, der in Hannover neben seiner Ehe noch andere Liebesverhältnisse pflegt, wandelt sich. Gezwungenermaßen. Die Flucht aus Deutschland führt ihn mit dem Sohn Ernst ins norwegische Exil, nach England, wo er auf der Isle of Man interniert wird, über London ins ländliche Ambleside im Lake District. In London lernt er die fast 30 Jahre jüngere Edith Thomas, genannt Wanty, kennen. Für sie gibt er die Ehefrau auf und seine Geliebten. Schwitters schwankt in Dresners Roman von Beginn an zwischen Zweifeln und Zielstrebigkeit. Seine Kunst, an der er festhält, triumphiert nicht ohne Verluste über die Verhältnisse. An der Seite seiner neuen Lebensgefährtin Wanty findet Schwitters aber zu seiner Produktivität zurück. Er wird bis zum Ende seines Lebens an seinem dritten Märzbau arbeiten. Die Ehefrau Helma, die 1944 an Brustkrebs stirbt, wird er dagegen nie wiedersehen. Was für ein Leben und was für ein Nachleben. Zunächst imponiert, wie Dresner an einer Sprache arbeitet, die historische Erfahrung abbildet und dabei heutig wirkt. Doch verlangt die beträchtliche Energie, die in diese fast 500 Seiten umfassende literarische Annäherung an Schwitters geflossen ist, dem Leser einiges ab. Die Sprache wird zu immer neuen originellen Wendungen getrieben. Das führt zu Schleifen und Manierismen.
Bosies Taschenbäckchen, in jeder Hinsicht von Runzeln durchzogen, knüllten sich um einen eng gefalteten Sterntüllenmund. Die von Krähenfüßen umgebenen Pfützchen von Augen blitzten.
Warum wird so erzählt? Schwitter selbst hatte seine schriftstellerische Tätigkeit aufgegeben, um sich ganz der bildenden Kunst zu verschreiben. Man kann das Programm von Dresners Roman von daher als eins verstehen, dass die Kraft von Schwitters bildender Kunst, die im Exil weiter vorangebracht wurde, in Sprache übersetzen will. Aber was ist das für ein Roman? Dresner schreibt im Nachwort:
Schwitters ist kein Künstlerroman. Auch ein Scheinkünstlerroman wäre eine noch allzu hoffnungsvolle Konstruktion. Schwitters wurde auf Englisch geschrieben, ins Deutsche übersetzt, so der Plan. Er scheiterte. Schwitters auf Deutsch erwies sich als ausgesprochen bockig. Er wollte um ein deutsches Leben anwachsen und früher aufhören als der englische Text. Ich gab nach, um wenigstens auf Deutsch die Klügere zu sein. Das Ergebnis ist ein deutscher Kurt, der unter einem englischen Kurt schwimmt und andersherum. Witternder Schwitters. Süßigkeiten witterte er von Weitem. Er nahm zu, in England allerdings auch wieder ab.
Kein Künstlerroman? Hier liegt wohl der wundeste Punkt dieses ambitionierten Projekts. Letztlich bleibt unklar, in welcher Weise die historische Person Schwitters sichtbar wird und wo es um die Autorin selbst geht. Das Zitat verdeutlicht dieses untergründige Gerangel und zeigt zugleich, welcher Kunstwille hier am Werk ist. Ein Kunstwille, der, indem er sein Scheitern immer mitbedenken will, bestenfalls schöner scheitert.
Beate Tröger über Ulrike Dresners leider nicht ganz überzeugenden Roman Schwitters. Das Buch ist im Penguin Verlag erschienen und kostet 25 Euro. Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Wir müssen jetzt nochmal ernst werden. Die ehemalige sowjetische Teilrepublik Belarus hieß früher Weißrussland. Von dort überschlagen sich derzeit die Meldungen. Nach einer schrecklich verfälschten Wahl geht Diktator Alexander Lukaschenko brutal gegen die Demonstranten vor. Zu seinen Gegnern zählt auch Svetlana Alexejewitsch, 72, Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels und Nobelpreisträgerin. In unserem Studio in Moskau begrüße ich jetzt unsere Korrespondentin Marta Wilczynski und frage sie, wissen Sie, wie es Svetlana Alexejewitsch derzeit geht?
Also wie es ihr jetzt geht, wissen wir nicht. Aber als sie am Mittwoch auf dem Weg zum Ermittlungskomitee in Minsk war, hat sie gesagt, dass ihr Gesundheitszustand zwar nicht sonderlich gut sei, während einer Pandemie und einer Revolution aber nicht die Zeit sei, über seine Gesundheit nachzudenken.
Was war denn das für eine Vernehmung? Weiß man da Details drüber?
Ja, Svetlana Alexejewitsch war als Zeugin vorgeladen. Sie ist nämlich Mitglied im Präsidium des Koordinationsrates. Den hat die Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja jetzt in Belarus ins Leben gerufen. Und dieser Rat soll für den Dialog mit den Regierenden sorgen und eben dabei helfen, einen demokratischen Machtwechsel in Belarus herbeizuführen. Und Lukaschenko hat dieses Gremium schon vorher bezeichnet als ein illegales Organ der rechtswidrigen Machtübernahme. Also es stand eben der Vorwurf im Raum, dass man ja vorhat, einen Putsch hinter der Fassade eines solchen Organs durchzuführen. Und auch der Generalstaatsanwaltschaft hat gesagt, dass die Bildung dieses Koordinierungsrates verfassungswidrig sei und hat deswegen Anklage erhoben. Alexejewitsch hat nach dem Verhör nochmal betont, dass sie nicht der Ansicht ist, dass sie in irgendeiner Art und Weise rechtswidrig gehandelt habe. Die Anhörung hat etwa 40 Minuten gedauert. Sie hat danach auch gesagt, man habe sich sehr korrekt ihr gegenüber verhalten, aber sie bleibt weiterhin im Zeugenstatus.
Hat Svetlana Alexejewitsch denn in diesem Kampf, der sich ja doch sehr gewaltig anhört, das Volk gegen den Diktator, kann sie da überhaupt durchdringen? Hat ihre Stimme da Gewicht?
Also im Volk ist Svetlana Alexejewitsch eine moralische Instanz, kann man sagen. Also sie ist ja auch bekannt dafür, dass sie Menschen eine Stimme gibt. Also wenn man ihre Bücher gelesen hat, also von Tschernobyl über Der Krieg hat kein weibliches Gesicht zu Second-Hand-Zeit, das sind ja immer etwas literarischer umschriebene Interviews mit Menschen, die sie geführt hat. Und da geht's eben nicht immer nur um die großen Helden der Geschichte, sondern tatsächlich auch um die Eindrücke, die persönlichen Erinnerungen der ganz einfachen Leute. Und dafür ist sie bekannt. Und natürlich ist sie auch als Nobelpreisträgerin in Belarus bekannt. Und einfach diese Tatsache, dass sie in diesem Koordinierungsrat im Präsidium sitzt, zeigt auch, welche Rolle sie spielt innerhalb der belarussischen Zivilgesellschaft.
Wissen Sie, was ich jetzt spannend daran finde? Dass sie als Nobelpreisträgerin natürlich einfach an allen Instanzen vorbei sozusagen direkte Öffentlichkeit erzeugen kann. Das heißt, man sieht an diesem Fall, dass der Nobelpreis tatsächlich eine Institution ist, die etwas bewirken kann.
Also zumindest war auch der Nobelpreis ein Moment, wo sich Lukaschenko dann auch mal zu ihr geäußert hat. Also Lukaschenko hat damals 2015, als sie den Preis bekam, gesagt, dass er ihre Werke kennt, hat sie selbst aber gar nicht so als Oppositionelle bezeichnet. Also wahrscheinlich wollte er sie damit so ein bisschen runterspielen, weil er sagte auch, naja, ihre Werke, die sind tendenziös, aber nicht besonders, aber naja, so wirklich oppositionell sei sie nicht. Für ihn war wichtig, dass jemand aus seinem Land den Nobelpreis bekommen hat. Also das war das, was für ihn zählte.
Dahinter verstecken aber die sich dann gerne, ja.
Absolut. Aber was natürlich wichtig ist, dass Alexejewitsch schon eine sehr, sehr starke Stimme hat und sie traut sich auch, Lukaschenko offen zum Rücktritt aufzufordern. Und das hat sie jetzt schon mehrfach getan.
Ganz herzlichen Dank. Ich sprach mit der Moskauer Korrespondentin Marta Wilczynski über die aktuelle Situation der Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch.
Quiero ser pura.
Ich möchte Ihnen jetzt noch ein sehr kleines, schmales Buch sehr dringend ans Herz legen. Das Buch ist von Jürgen Hosemann, das ist ein Lektor im S. Fischer Verlag. Erschienen ist das Buch aber im kleinen, feinen Bärenberg Verlag. Es heißt Das Meer am 31. August. Damit ist die Handlung vollständig umrissen. Der Ich-Erzähler hat sich am 31. August um 4.45 Uhr morgens in der Bucht von Triest aus dem Hotel gestohlen, hat Frau und Tochter dort schlafen lassen und sich für 24 Stunden ans Ufer gesetzt. Zwei Flaschen Limonade hatte er dabei, die schmecken nicht so recht, darum ist am Ende noch was übrig. Was er will, ist ein heldenhafter Selbstversuch. Er will 24 Stunden am Meer sitzen und er will das Meer sehen, anschauen, vielleicht auch Worte finden für das Meer. Wann wird das Licht kommen und wie? Das ist die erste Frage, die er sich stellt. Und er beschreibt seine Methode mit den Worten: Alles sehen, alles ist gleich wichtig, nicht denken. Was dann passiert, sind erstmal Begegnungen. Ein Taucher reibt sich, als der Morgen kommt, mit Bier ein, weil dann der Taucheranzug besser passt, warum auch immer. Jugendliche kommen vorbei, nachts auch mal ein Liebespaar. Jürgen Hosemann beschreibt, was er sieht. Weil er Lektor ist, kann er das sehr treffend und knapp. Das Meer im Westen ist stahlblau mit Einschlüssen aus hellem Grau. Im Osten, wo die Sonne herrscht, ist es anthrazitfarben und von scheinbar mineralischer Feinkörnigkeit. So genau kann er das. Der Vormittag geht so dahin, langsam wird es sehr heiß, am Nachmittag wird es langweilig und dann nimmt die Geschichte Fahrt auf. Der Sonnenuntergang wird zum Ereignis und die Nacht wird lang. Es gibt eine Art von Erzählungen, von denen kann ich nicht genug bekommen. Es sind oft solche, in denen Experimente mit sparsamer Lebensführung getrieben werden. Das fing als Kind an mit Sonnenleitners Höhlenkindern. Das ging dann zur Robinsonade von Daniel Defoe. Es war nicht das Überleben, es war die Reduktion, die mich begeistert hat. Zu meinen Lieblingsfilmen gehören zum Beispiel auch die absurden Wolkenbeobachtungen von James Benning, wo einzelne Wolken 10 Minuten lang über die Leinwand flimmern. Im Lockdown habe ich mit großer Freude Xavier de Maistres Reise um mein Zimmer gelesen. Jürgen Hosemanns Beschreibung eines Versuchs, 24 Stunden stillzusitzen und das Meer anzuschauen, gehört in diese Reihe. Seine Beobachtungen sind wunderbar, sind manchmal lustig und manchmal lyrisch. Die dahinfließende Nacht, die von Ost nach West vorüberrauschende Nacht, die jetzt gleichmäßig mit Nacht bedeckte Welt. Muss man, um Schriftsteller zu werden, viel erlebt haben? Vielleicht nein, wenn es um ein spannendes Leben geht. Vielleicht reicht es einfach, Worte finden zu wollen für das, was einen umgibt. Und neugierig zu sein, egal auf was. Ich bin schon da, wenn die Zukunft kommt. So heißt es dann mitten in der Nacht. Was für eine ironische Hochstimmung. Natürlich scheitert Hosemann. Die Geschichte, die um 4:45 begann, endet um 2:45. Er schmeißt die leere Flasche in den Abfall und geht. Jürgen Hosemann, Das Meer am 31. August ist im Bärenberg Verlag erschienen. Und außerdem besprachen wir in dieser Sendung von Paul Maar die Jugendbiografie Wie alles kam, Daniela Ferrier, Ich bin ein japanischer Schriftsteller, Ulrike Dresner, Schwitters und Elena Ferrante, Das lügenhafte Leben der Erwachsenen. Ich bin Alexander Wasner, danke fürs Dabeisein. Sie hörten das SWR 2 Lesenswertmagazin und jetzt kommt das Hörspiel Menschen im Hotel nach Vicky Baums großem Buch. Bleiben Sie dran, wenn es irgendwie geht. Aber wenn es nicht geht, das Hörspiel, wie auch unsere Sendung, stehen unter swr2.de zum Anhören und zum Download bereit. Einen schönen Abend.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.